Wir befassen uns in dem heutigen Podcast mit dem Thema Verwandtschaft und Abstammung. Dieses Thema ist im BGB geregelt und zwar zweigeteilt. Einmal das Thema Verwandtschaft. Das ist in den Paragraphen 1589 und 1590 geregelt. Und dann befassen wir uns als zweites mit dem Thema Abstammung. Das ist in den Paragraphen 1591 bis 1600d geregelt. Ich möchte zunächst einen Überblick bzw. eine Einführung in die Fragestellung geben, warum das Thema Verwandtschaft und Abstammung eigentlich überhaupt eine Frage des Rechtes ist. Und dann will ich auf Einzelheiten von Verwandtschaft und Abstammung eingehen. In dieser Sendung am heutigen Tage ausschließlich auf das Thema Verwandtschaft. Aber zunächst zum Überblick. Also, warum ist eigentlich Verwandtschaft und Abstammung ein Thema des Rechtes? Das ist insofern verwunderlich, als man beide Begriffe, sowohl Verwandtschaft als auch Abstammung, eigentlich aus völlig anderen Zusammenhängen kennt. Verwandtschaft ist ja eine Kategorie, die man ja im Grunde genommen aus dem Privatleben kennt. Man weiß, wer so seine lieben Verwandten sind, und auch das Thema Abstammung ist einem durchaus bekannt, aber eigentlich überhaupt nicht aus dem Bereich des Rechtes, sondern naja, in dieser Formulierung vielleicht aus dem Biologieunterricht. Also das Ganze ist eigentlich keine Frage des Rechtes. Und trotzdem nimmt das im BGB einen relativ breiten Raum ein bei der Regelung. Und um das zu verstehen, muss man ein bisschen vorgreifen auf die Erklärung des Abstammungsrechts, was da eigentlich geregelt ist. Ich will mal ein Beispiel nennen. Das Verwandtschaftsrecht und das Abstammungsrecht regeln zum Beispiel, dass ein Mann dann Vater eines Kindes wird, wenn er mit der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt verheiratet ist. Oder einfacher gesprochen, wenn also Verheiratete ein Kind kriegen, dann ist der Mann automatisch der Vater des Kindes. Und dass das biologisch nicht so sein muss, naja, das weiß jeder, der sich ein bisschen mit modernem Familienleben befasst hat, das weiß jeder, der mal eine Vorabendserie geguckt hat, dass also Vaterschaft und die Eigenschaft, Ehemann zu sein, nicht identisch sein muss, das liegt auf der Hand. Zwar ist das in der Regel so, aber immerhin, die Schätzungen gehen so von 15-20% der Fälle, in denen es nicht so ist, dass der Ehemann auch der Vater des Kindes ist. Und trotzdem sagt das Recht, wenn wir nicht eines anderen belehrt werden, und das hat dann in einem bestimmten Verfahren zu erfolgen, wenn wir nicht eines Besseren belehrt werden, gehen wir erstmal davon aus, dass der Ehemann auch der Vater des Kindes ist. Im Ergebnis ist das also so, dass sich das Recht von der biologischen Lage emanzipiert. Das Recht verhält sich sozusagen gleichgültig gegenüber der Frage der biologischen Vaterschaft, jedenfalls an diesem Punkt. Warum ist das eigentlich so? Naja, das hat damit zu tun, dass der Gesetzgeber beim Abstammungsrecht vor allem auf die Funktionen der Familie Bezug nimmt. Er nimmt die Funktionen der Familie in den Blick und will abstammungsrechtlich eine Zuordnung der Kinder zu den Eltern herbeiführen. Und zwar nicht zu irgendwelchen Eltern, sondern gerade zu denjenigen Eltern, von denen der Gesetzgeber vermutet, dass sie ihre Familienfunktionen am besten wahrnehmen. Und da ist er eben der Ansicht, dass die Familienfunktionen am ehesten innerhalb einer funktionierenden Ehe, oder vielleicht ist am ehesten auch falsch, dass die Familienfunktionen jedenfalls gut in einer funktionierenden Familie wahrgenommen werden. Und deshalb ordnet er sozusagen die Kinder zunächst einmal dem Ehemann zu, wenn da eine bestehende Ehe ist. Und was die Familienfunktionen angeht, muss man sich auch mal auch überlegen, welche Familienfunktionen das sind, die der Gesetzgeber da in den Blick nimmt. Und da geht es ihm natürlich erst einmal, und das fällt einem auch sofort ein, um die Versorgung des Kindes, also um die Versorgung des Kindes mit materiellen Gütern, um die Zahlung von Unterhalt. Aber, und das vergisst man leicht, es geht natürlich auch darum, dass das Kind so etwas braucht wie Personen, die sich um es kümmern, die sozusagen die erzieherische und pflegerische Fürsorge für das Kind wahrnehmen. In der Sprache des Gesetzes heißt das dann, dass Eltern eben die Aufgabe haben, das Kind zu Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit zu erziehen. Naja, und dass es neben dieser materiellen Versorgung und pflegerischen Versorgung des Kindes eben auch ein wichtiger Aspekt, von dem der Gesetzgeber vermutet, dass das innerhalb einer bestehenden Ehe von Eltern gut wahrgenommen wird. Ja, vielleicht so viel zur Einführung. Ich möchte jetzt übergehen auf Einzelheiten des Verwandtschaftsrechts. Also das Recht der Verwandtschaft ist, wie gesagt, in zwei Paragraphen geregelt, und zwar in Paragraph 1589 und Paragraph 1590. Ich lese Ihnen die jetzt einmal hier vor und analysiere sie dann. Zunächst zur Regelung über die Verwandtschaft, Paragraph 1589. Da heißt das wie folgt: Personen, deren eine von der anderen abstammt, sind in gerader Linie verwandt. Das war der erste Satz. Der zweite Satz heißt: Personen, die nicht in gerader Linie verwandt sind, aber von derselben dritten Person abstammen, sind in der Seitenlinie verwandt. Zweiter Satz war das. Und jetzt kommt der dritte Satz. Der Grad der Verwandtschaft bestimmt sich nach der Zahl der sie vermittelnden Geburten. Gut, das hört sich komplizierter an, als es ist. Ich will das kurz analysieren. Was wird hier eigentlich geregelt? Das sind drei Punkte. Geklärt wird hier nämlich in dieser Vorschrift, was Verwandtschaft überhaupt ist. Dann wird zweitens geklärt, was man unter Verwandtschaft in gerader Linie bzw. Verwandtschaft in der Seitenlinie versteht. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, und diese dritte Kategorie befasst sich mit dem sogenannten Grad der Verwandtschaften. Gehen wir zuerst zu Punkt 1, nämlich was überhaupt Verwandtschaft ist. Und da sagt eben der Gesetzgeber, dass man dann miteinander verwandt ist, wenn man entweder voneinander abstammt oder wenn man von einer selben dritten Person abstammt. Ich will das Ganze an einem Beispiel klar machen. Wir stellen uns ein Bild vor. Ausgangspunkt ist eine Tochter. Diese Tochter hat eine Mutter. Und da kann man die Aussage treffen, die Tochter stammt von der Mutter ab. Diese Tochter soll eine Schwester haben. Tochter und Schwester sind miteinander verwandt, weil sie von ihrer Mutter abstammen, und die Mutter ist in diesem Fall dieselbe dritte Person, von der sie abstammen. Gut, kommen wir dann zu dieser zweiten Kategorie, nämlich was Verwandtschaft in gerader Linie und Verwandtschaft in der Seitenlinie bedeutet. Naja, das können wir wieder an diesem Beispiel mit diesen drei Personen machen. Da sagt nämlich der Gesetzgeber, man ist in gerader Linie verwandt, wenn man unmittelbar voneinander abstammt. Das ist dieses Mutter-Tochter-Verhältnis. Und wenn man von derselben dritten Person abstammt, dann ist man eben in der Seitenlinie verwandt. Und das wäre dieses Schwester-Tochter-Verhältnis. Schwester und Tochter sind also in der Seitenlinie verwandt. Und dann die dritte und letzte Kategorie, der Grad der Verwandtschaft, da wird es formulierungsmäßig ein bisschen kompliziert. Da steht nämlich, der Grad der Verwandtschaft bestimmt sich nach der Zahl der sie vermittelnden Geburten. Man soll also Folgendes machen, man soll fragen, wie viele Geburten es gebraucht hat, um die Verwandtschaft zwischen den zwei Personen zu vermitteln. Ich fange wieder ganz einfach an mit dem Mutter-Tochter-Verhältnis. Um die Verwandtschaft zwischen Mutter und Tochter herzustellen, hat es einer Geburt bedurft, nämlich der Geburt der Tochter durch die Mutter. Nächstes Beispiel. Um die Verwandtschaft zwischen Schwester und Tochter herbeizuführen, hat es zweier Geburten bedurft, nämlich der Geburt der Tochter durch die Mutter und der Geburt der Schwester durch die Mutter. Gut, jetzt zur Bebilderung noch ein etwas komplizierteres Beispiel. Stellen wir uns vor, dass diese Tochter eine Cousine hat, dass also die Mutter dieser Tochter eine Schwester hat, die ihrerseits ein Kind hat. Gucken wir nun, in welchem Grad die miteinander verwandt sind. Dazu muss man überlegen, wer eigentlich der Vermittler, wie das im Gesetz heißt, der Vermittler der Verwandtschaft ist. Und das ist in unserem Fall die Großmutter. Und jetzt muss man die Geburten zählen, die es gebraucht hat, um diese Verwandtschaft zu vermitteln. Ich mache es vor am Beispiel. Also die Tochter wurde durch ihre Mutter geboren, das ist die erste Geburt. Die Mutter wurde durch die Großmutter geboren, das ist die zweite Geburt. Die Tante der Tochter, was gleichzeitig die Schwester der Mutter ist, wurde durch die Großmutter geboren, das ist die dritte Geburt. Und die Cousine wurde wiederum durch die Tante geboren, das ist die vierte Geburt. Tochter und Cousine sind also im vierten Grad miteinander verwandt. Neben dem Begriff Verwandtschaft wird in dem Abschnitt über die Verwandtschaft auch noch eine weitere Kategorie erklärt, und zwar die Kategorie der Schwägerschaft. Auch der Begriff der Schwägerschaft ist einer, den man aus dem allgemeinen Sprachgebrauch kennt. Und zwar versteht man ja unter dem Begriff Schwager oder Schwägerin entweder die Schwester oder den Bruder des Ehegatten. Und wenn man da in die gesetzliche Formulierung schaut, und zwar den Paragraphen 1590 BGB, kriegt man raus, dass rechtlich gesprochen Schwägerschaft mehr ist als das, dass nämlich rechtlich gemeint ist, dass man mit den Verwandten des Ehegatten verschwägert ist. Ich möchte wieder mein Bild von vorhin bemühen. Stellen wir uns in unserem Fall die Mutter unserer Tochter vor und diese Mutter sei verheiratet mit dem Vater der Tochter. Und ich hatte vorhin schon erwähnt, dass diese Mutter ihrerseits eine Mutter hat, das ist aus der Sicht der Tochter also die Großmutter, und dass diese Mutter auch noch eine Schwester hat, aus der Sicht der Tochter ist das die Tante, und ich hatte weiter gesagt, dass diese Tante ihrerseits ein Kind hat, was aus der Sicht der Tochter die Cousine ist. Wenn wir uns jetzt auf den Standpunkt des Vaters stellen, dann ist dieser Vater nicht nur mit der Schwester der Mutter verschwägert, sondern nach der rechtlichen Definition des Paragraphen 1590 BGB ist er eben mit allen Verwandten der Mutter verschwägert. Also er ist auch verschwägert mit der Großmutter, mit der Tante und mit der Cousine. Und wie bei der Verwandtschaft gibt es auch bei der Schwägerschaft eine Schwägerschaft in gerader Linie und eine Schwägerschaft in der Seitenlinie. Und vor allem gibt es auch einen sogenannten Grad der Schwägerschaft. Die Aussage, dass man mit den Verwandten des Ehegatten verschwägert ist, gilt natürlich auch umgekehrt. Die Verwandten des Ehegatten sind also auch mit dem Ehegatten verschwägert. Dann ist noch zu klären, wofür das eigentlich wichtig ist, wofür das eigentlich relevant ist, diese Kategorie der Schwägerschaft. Die Kategorie der Schwägerschaft spielt an verschiedenen Stellen im Recht eine Rolle. Was die soziale Arbeit angeht, gibt es vor allem zwei Bereiche, wo Schwägerschaft eine Rolle spielt. Der eine Bereich ist das Jugendhilferecht. Da ist es so, dass man eine Erlaubnis braucht, wenn man fremde Kinder betreuen will. Und da gibt es eben eine Regelung im Jugendhilferecht, wonach man diese Erlaubnis nicht braucht, wenn man mit dem betroffenen Kind verschwägert ist. Und zwar verschwägert bis zum vierten Grad ist ausreichend. Da braucht man dann keine Erlaubnis nach dem Kinder- und Jugendhilferecht. Und dann gibt es noch eine andere Stelle, und zwar im Bereich der sogenannten Hartz-IV-Leistungen, also der lebensunterhaltssichernden Leistungen im SGB II, da spielt die Schwägerschaft auch eine Rolle. Und zwar gibt es da in § 9 Absatz 5 die Kategorie der sogenannten Haushaltsgemeinschaft. Und da ist eben geregelt, dass dann, wenn man mit Verschwägerten in Haushaltsgemeinschaft lebt, man unter Umständen keine Leistungen bekommt, wenn diese Verschwägerten ausreichendes Einkommen haben. Dann wird nämlich vermutet, dass die bedürftige Person unterhalten. Ja, das war's für heute. Beim nächsten Mal geht es weiter mit dem Abstammungsrecht. Ja, so viel für heute. Beim nächsten Mal geht es weiter mit den Einzelheiten des Abstammungsrechts.